Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Und bei einer OP hat dann einfach sich der Operateur zu mir gedreht, meine Hand genommen, mich geführt und dann haben wir zusammen den Brustkorb aufgemacht, also mit einer Säge aufgesägt. Und das ist so, wenn ich so rückblickend, das war so der Moment, wo ich sagte, boah, das war so wirklich, also der hat mich da, damit hat er mich gehabt irgendwie. Weil man ist als Chirurg natürlich primär mal direkt verantwortlich. Damit muss man, deswegen ist die Herzchirurgie vielleicht auch nicht für jedermann geeignet, damit muss man umgehen können und man muss natürlich damit, also das muss man auch erst lernen, damit umzugehen. Man muss eben schon eine gewisse Ausdauer mitbringen, wenn man Herzchirurgie machen will. Man darf sich nicht von vermeintlich kleineren Rückschlägen verunsichern lassen, weil sonst wird man kein Herzchirurg.
Faszination Medizin, meine Damen und Herren, heute eine neue Folge. Ich bin wieder im Haupthaus und vor mir sitzt Herr Professor Mozart, der Direktor und Lehrstuhlinhaber der Klinik für Herzchirurgie. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Professor Mozart. Sie sind so der Letzte, der in unserem Reigen eigentlich fast noch fehlt. Herzchirurgie hatten wir noch nicht an Bord und wir haben immer eine Einstiegsfrage, die ist immer gleich, aber auch gleich beliebt. Warum sind Sie Mediziner geworden?
Eine gute Frage. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sehr, so ein bisschen was zur Herzchirurgie und vielleicht auch zu meinem Werdegang zu erzählen. Warum bin ich Mediziner geworden? Das ist eine gute Frage. Das war am Anfang bei mir gar nicht so klar. Mhm. Ich wollte eigentlich, ursprünglich hatte ich mir überlegt, mal Biochemie zu studieren. Mhm. Und hatte da auch so ein Interesse an Forschung und Labor und fand das super spannend. Und mein Vater ist Chemiker und er hat immer gesagt, naja, mach doch, wenn du da schon Interesse hast, Medizin, weil es gibt ganz viele Mediziner, die eben dann auch in der Forschung gebraucht werden und wenn du dann merkst, dass da immer noch dein Herz für schlägt, dann kannst du das ja im Labor weitermachen. Und so ist es bei mir dann auch gekommen. Ich war tatsächlich, meine Doktorarbeit im Labor gemacht, war da relativ lang und habe tatsächlich dann festgestellt, ach so auf Dauer, es ist spannend, es macht Spaß, ich habe viel gelernt. Aber auf Dauer will ich eigentlich eher am Patienten arbeiten. Insofern war das tatsächlich ein ganz schlauer Rat von meinem Vater damals.
Sehr, sehr wegweisender Rat. Jetzt ist ja die Herzchirurgie dann nochmal ein ganz, ganz spezieller Bereich. Es hätte ja auch die Unfallchirurgie oder die Allgemeinchirurgie sein können. Also das ist dann nun schon wirklich mitten in der Brust, sozusagen im Nukleus des Menschen, ne, in dem Sie da arbeiten. Wie ist es denn dann die Herzchirurgie geworden?
Wie ist es die Herzchirurgie geworden? Auch das, es sind ja ganz oft immer Zufälle im Leben, die einen dazu manchmal so führen. Und bei mir war es tatsächlich im Studium, ich meine, es war eine Formulatur gewesen, schon im Ausland, in Kanada. Und da war ich, das ist auch wieder Zufall, das habe ich mir nicht ausgesucht, ich wurde da einfach eingeteilt in die Thorax- und Herzchirurgie. Fand das natürlich super spannend, habe mich total gefreut. Und dann durfte man tatsächlich bei einem Operateur, es war nicht bei allen, aber einer war völlig entspannt, muss man wirklich sagen, der hat das wirklich gut souverän gemacht, durfte man als auch ausländischer Student, als junger Student mit an den Tisch. Und da habe ich dann tatsächlich das erste Mal eine OP mitgemacht am Herzen. Und durfte auch schon mal so ein paar, also Wundverschluss am Bein mal machen, natürlich nicht oben und mal ab und zu mal geguckt, was die da oben so machen, aber ich war eigentlich ganz absorbiert, die Wunde zu verschließen, vernünftig, man hat mir das gezeigt. Und bei einer OP hat dann einfach sich der Operateur zu mir gedreht, meine Hand genommen, mich geführt und dann haben wir zusammen den Brustkorb aufgemacht, also mit einer Säge aufgesägt. Und das ist so, wenn ich so rückblickend, das war so der Moment, wo ich sagte, boah. Das war so wirklich, also der hat mich da, damit hat er mich gehabt irgendwie.
Also wo jemand anders vielleicht ich sag ganz salopp, Muffensausen gehabt hätte, war es bei Ihnen so
eine Art? Ich konnte gar nicht anders. Der hat einfach, der hat mir auch gar keine Wahl gelassen. Der hat einfach meine Hand genommen, die Säge in die Hand gedrückt und mich geführt. Natürlich, klar, der war natürlich immer, hat das natürlich schon Kunden, ist ja klar. Aber das war schon so ein Gefühl. Danach, das dauert ja nicht lange, 2 Sekunden vielleicht oder so. Und dann durfte ich wieder weiternähen oder sollte auch weiternähen, am Bein wieder, die Bypass-Entnahmestelle verschließen. Und das war aber das ist mir heute noch in Erinnerung. Und das hat das so beeinflusst, denke ich. Ja.
Jetzt hatten Sie das Glück, dann schon recht früh in diesen Bereich hinein zu dürfen. Genau. Es ist wahrscheinlich ein hochkompetitives Wettbewerbsumfeld gewesen, wo nicht jeder rein konnte, der gerne da rein wollte. Jetzt waren Sie da drin. Wie ging es dann weiter?
Naja, und dann ist es wieder, also wie gesagt, manchmal, also man arbeitet natürlich auch für viel, aber manchmal hilft auch einmal wieder mal so ein bisschen der Zufall, sage ich jetzt mal. Ich hatte mich damals auch schon im Studium für ein Stipendium beworben aus Hannover und bin dann auch akzeptiert worden. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, aber ich hatte eben dadurch, dass ich im Labor meine Doktorarbeit schon gemacht habe, war ich vielleicht für die oder denjenigen interessant. Und es war ein DAAD-Stipendium, das war 4 Monate angeboten Labor in den USA und 4 Monate in der Klinik. Mhm. Und ich war 4 Monate im Labor, war super auch spannend, war wirklich, wirklich ein cooles Team. Und dann war ich 4 Monate in Boston in der Chirurgie. Und es war wieder so, dass ich in die Herz- und in die Thoraxchirurgie rotiert bin. Und das ist dann das nächste Puzzlestück. Vorher war ich schon in Kanada, einfach zufällig. Dann jetzt hat sich das so ergeben. Und so kam ich dann immer mehr in diesen Sog hinein. Mhm. Ja, und so kam das dann. Und irgendwann nach dem PJ, was dann durch den Auslandsaufenthalt länger gedauert, also PJ praktisches Jahr, das länger gedauert hat, hatte ich natürlich dann tatsächlich beste Chancen, mich in der Herzchirurgie zu bewerben, weil ich dann einfach schon relativ viel Exposition gehabt habe. Mhm. Das war sehr, für mich sehr gut, aber in dem Sinne, es hat eben auch gepasst. Ich habe das ja dann auch gemacht. Also es hat mich so begeistert, das Fach, dass ich dann auch gesagt habe, für mich, ich will das weitermachen.
Jetzt waren Sie ja dann auch in Hannover tätig. Das ist, glaube ich, man darf das so sagen, so eine ehemalige Chirurgie-Kaderschmiede. Ja, ne? Das muss man, glaube ich, auch schon so sagen. Spielt das eine große Rolle, an welchem Standort man, oder spielte es früher eine große Rolle, an welchem Standort man tätig war?
Ja, spielt sicher eine große Rolle. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man eben die Möglichkeit hat, ich sag mal, als junger Mensch ist es gar nicht so wichtig, wo man ist erstmal. Man muss die Möglichkeit haben, entsprechend eine Exposition zu bekommen. Das ist das Wichtige. Sie können ja, sehen Sie auch in einem Riesenzentrum, wenn Sie da nicht, ich sage es mal, bei uns in der Chirurgie, im OP zum Einsatz kommen, sondern, ich sage jetzt mal salopp, in irgendeiner Funktionsdiagnostik jahrelang bleiben, dann haben Sie auch nichts davon, dass Sie in einer, ich sage jetzt mal, renommierten Abteilung sind. Also ich glaube, viel wichtiger ist es gerade als junger Mensch, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, die Exposition zu bekommen. Mhm. Und die hatten wir tatsächlich auch in Hannover, weil wir hatten damals noch eine enge Verzahnung mit einem kleineren städtischen Haus, wo ich 3 Jahre gewesen bin auch, oder 3 Jahre eigentlich, die eben dann, also wo wir normale, einfach in Anführungsstrichen herzchirurgische Sachen gemacht haben, also Bypasschirurgie, ganz normal, Standard. Und aber eben da auch als junge Assistenten die Allgemein- und Gefäßchirurgie abgedecken mussten. Mhm. Und so bin ich dazu gekommen, dass ich dann tatsächlich dann auch mein Allgemein- und mein Gefäßchirurgischen Facharzt machen konnte. Und das meinte ich so. Also das waren so die Grundlagen eigentlich für meine chirurgische die Grundlagen, dass ich meine chirurgischen Fähigkeiten überhaupt entwickeln konnte. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich sehr schade, dass heutzutage, dass man das eben nicht den Weg so geht über die normale Chirurgie, sage ich mal, wo man sich ganz, ganz viele Basic Skills aneignen kann. Und das ist natürlich in so einem spezialisierten Fach wie der Herzchirurgie schon auch schwieriger. Deswegen beneide ich nicht unbedingt die jüngeren Kollegen aktuell. Das ist dann nochmal einfach diffiziler, weil man einfach auf einem hohen Level einfach einsteigen muss, sage ich jetzt mal.
Ist das ein,
chirurgisch gesehen,
ein Fach, ich stelle mir das so vor, es verzeiht keine Fehler. Ne? Es ist doch ein relativ sensibles Organ. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders als ein Sprunggelenk. Es würden jetzt die Kollegen in der Unfallchirurgie ausschreien, weil sie sagen, es aussieht auch diffizil.
Genau.
Aber doch wahrscheinlich ist die Fehlertoleranz und die Fallhöhe eine ganz andere.
Ja, die Fallhöhe ist eine andere. Man hat natürlich sehr wenig Fehlertoleranzen bei uns, leider. Da das natürlich unmittelbar im schlimmsten Falle mit dem Tod des Patienten enden kann, im allerschlimmsten. Beim Sprunggelenk ist es natürlich so, das ist auch Katastrophe, wenn man da nicht laufen kann und dies und das, aber man stirbt eben nicht unbedingt gleich. Das ist natürlich in der Chirurgie anders. Deswegen ist es schon so, dass die Ausbildung natürlich relativ lange dauert.
Sie hatten vorhin im Vorgespräch kurz angedeutet, dass sich sozusagen das Fallaufkommen in den letzten Jahren ja deutlich verändert hat. Vielleicht in den letzten 20 Jahren. Was sind so die Gründe dafür? Ist das eine positive oder eine negative Entwicklung? Wie bewerten Sie das für sich?
Und also es ist primär mal positiv für den Patienten. Das muss man sehr erstmal sehen. Denn wir machen das ja, man muss es ja sagen, um nicht unsere eigenen Eitelkeiten in irgendeiner Form in Vordergrund zu stellen, sondern erstmal primär, um den Patienten zu helfen. Das muss auch immer die oberste Maxime sein, finde ich. Das ist ganz wichtig, egal was man macht, egal in welchem Bereich man ärztlich tätig ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist schon so, dass die Zahl, wir haben früher sicher sehr viel mehr insgesamt operiert, weil man einfach sonst keine andere Möglichkeit hat. Heutzutage ist natürlich mit der Entwicklung, mit der technischen Weiterentwicklung in der Kardiologie ganz viel interventionell, also sprich über mit Hilfe des Herzkatheters, oder denken Sie an kathetergestützte Klappenimplantationen, minimalinvasiv natürlich machbar. Und das ist der Grund, warum die Zahlen, die Zahlen in der Herzchirurgie, was offene herzchirurgische Operationen angeht, über die letzten 20 Jahre schon deutlich und drastisch zurückgegangen ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind natürlich die schonenden Verfahren schon in ganz vielen Fällen ein Segen für den Patienten.
Bedeutet umgekehrt für Sie, diejenigen, die dann noch zu Ihnen kommen, das sind dann auch die, die im Prinzip unbedingt zu Ihnen kommen müssen, weil sie wahrscheinlich in den anderen Disziplinen austherapiert sind, nicht behandelt werden können. Haben Sie dann also noch sensibleres Patientenklientel?
Ja, die Patienten sind schon, das muss man natürlich sagen, die sind natürlich schon kränker und sie werden auch die wir, also nicht nur generell, die Bevölkerung wird natürlich generell älter, ist klar, aber auch die Patienten, die wir dann behandeln, werden insgesamt eben auch älter. Es sind ganz viele, die wir heutzutage operieren, die ich auch aktuell operiere, die wir, ich sag mal, als ich angefangen habe, vor 25 Jahren, hätten wir die sicher abgelehnt. Aufgrund des Risikoprofils. Da hat sich aber auch bei uns natürlich die Technik insgesamt auch weiterentwickelt und verfeinert, dass wir eben auch in der Lage sind, ältere Patienten mit einer vielleicht auch Vielzahl an Vorerkrankungen sicher durch die OP zu begleiten.
Vielleicht kann man es nicht immer absehen, wie so eine OP dann auch verläuft. Ist es für Sie auch ein anderes Verhältnis zu dem, was passieren kann, wenn es nicht gut läuft, was man im Laufe der Zeit entwickeln musste?
Auf jeden Fall. Also das ist natürlich der schwierigste Part. Wir freuen uns alle, wenn es gut läuft, wenn der Patient gut aus der OP kommt, die Familie gut abgeholt ist, sonst freuen sich alle. Im umgekehrten Falle ist das natürlich schlimm und sehr schlimm natürlich, weil man ist als Chirurg natürlich primär mal direkt verantwortlich. Damit muss man, deswegen ist die Herzchirurgie vielleicht auch nicht für jedermann geeignet, damit muss man umgehen können und man muss natürlich damit, also das muss man auch erst lernen, damit umzugehen. Das ist sicher bei uns schon durchaus schwierig, muss man sagen. Da muss man, ich sage jetzt mal, na, wie soll man das sagen, emotional schon gefestigt sein.
Also ich stelle mir vor, dass es wahrscheinlich schon bei den ersten Gesprächen mit dem Patienten beginnt. Wenn ich jetzt eine Sprunggelenksverletzung habe, gehe ich als Patient nicht davon aus, dass es mich mein Leben kosten kann. Das heißt, bei Ihnen wird schon eine ganz andere Dramatik von Anfang an mit der. Ich hätte auch eine gewisse Todesangst, wenn ich am Herzen operiert werde. Ich glaube, ganz wegdrücken könnte ich es nicht.
Also, aber das kann ja niemand von unseren Patienten. Jeder Patient, der zu uns kommt, dem sage ich das auch. Die haben natürlich Angst und sind besorgt. Aber da ist so, ich gehe auch zu den Patientinnen und sage, aber sehen Sie, ich will Sie morgen operieren am offenen Herzen. Wenn Sie mir da freudestrahlend jetzt entgegentreten würden, würde ich Sie erstmal in die Psychiatrie einweisen. Das ist ja ganz klar. Mhm. Und insofern ist das völlig natürlich. Darauf muss man eingehen, die Patienten eben abholen. Man darf aber tatsächlich das Risiko nicht kleinreden. Das glaube ich, sollte man nicht. Mhm. Man muss sich schon beruhigen. Das schon mitnehmen, aber das Risiko besteht eben, sobald wir am Herzen operieren, immer. Hm. Dass es nicht nach Plan läuft, dass irgendwas passiert, das ist eben immer gegeben.
Hm. Als Herzchirurg ist man ja eigentlich immer auf eine Klinik abonniert. Das ist also nichts, was man in den niedergelassenen Status mitnehmen kann. Ne? Dann kommt einen keiner besuchen. Jetzt waren Sie ja auch eine Zeit lang mal im nicht-klinischen Setting tätig, kann man das so sagen?
Oder? Nee, gar nicht eigentlich. Also ich war tatsächlich, wie gesagt, bis auf meine Zeit im Labor, im Forschungslabor, eigentlich immer klinisch tätig. Da war ich hier schon in Aachen 2 Jahre in England gewesen, aber da auch eigentlich nur klinisch tätig gewesen. Und habe da eigentlich sehr viel operiert. Schwerpunkt da allerdings im Bereich Transplantation, also Herz und Lunge und auch mechanische Herz-Kreislauf-Unterstützung. Mhm. Da wird es dann noch, ich sage jetzt mal, extremer in Anführungsstrichen, manchmal schon auch sehr belastend. Mhm. Aber es war sehr, sehr lehrreich, muss man sagen. Es war eine tolle Zeit, möchte ich auch nicht missen. Dass wir jetzt hier aktuell nicht transplantieren, das ist schade, aber ich bin persönlich sehr froh, dass ich das eine Zeit lang eigentlich sehr viel, sehr extensiv gemacht habe. Das ist aber dann auch nochmal, da ist schon nochmal die Dramatik mehr, muss man sagen. Das ist schon, wenn man gerade Herz transplantiert oder Herzen oder Lungen, sehr viel Lungen auch transplantiert, das ist auch nochmal was anderes, muss man sagen.
Wenn ich mir jetzt so Kliniken angucke, ist ja öfter mal so, dass Klinikdirektoren sagen, ich habe 2, 3 Spezialgebiete, Haupteinflugschneisen. Gibt es die so im Bereich der Herzchirurgie bei Ihnen auch?
Doch, die Herzchirurgie, wie auch alle anderen Fächer, werden ja immer mehr, oder es findet ja immer mehr eine Subspezialisierung, sage ich jetzt mal, statt. Da kann man jetzt, ob man das gut oder schlecht findet, aber es ist eben so. Ich habe jetzt tatsächlich das Glück, dass ich, sage ich mal, in allen Bereichen relativ lange relativ viel machen konnte und durfte. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ist natürlich immer so ein bisschen, mein Herz bleibt natürlich immer so ein bisschen an Herzinsuffizienz, also alles, was damit verbunden ist, ob das jetzt Patienten sind, die schwer Herzinsuffizienz, die zu einer Bypass-Operation zu uns kommen, wo wir andere Mittel haben, die dann trotzdem zu operieren, oder ob das Klappenpatienten sind oder eine Kombination aus beidem mit doch schwer eingeschränkten Pumpfunktionen zum Teil, Patienten, die eine mechanische Herz-Kreislauf-Unterstützung benötigen, ob das temporär sind oder ob das dann tatsächlich permanente Systeme sind. Das ist immer noch eines meiner Gebiete tatsächlich, für die mein Herz, sage ich mal, schlägt, sage ich jetzt mal, wenn man das so sagen kann. Und dann ist das natürlich auch, das heißt natürlich, aber dadurch, dass ich eben in meiner Ausbildung Gefäßchirurgie gemacht habe, ist natürlich die Aortenchirurgie, die große Aortenchirurgie, liegt mir eigentlich sehr am Herzen. Das mache ich auch sehr gern. Das sind so 2, 3 Sachen, sage ich mal, ja, die mir so am Herzen liegen, die ich gern mache. Aber ansonsten ist es schon so, das versuche ich bei uns auch, bei uns im Team zu vermitteln, auch gerade bei jüngeren Assistentinnen, Assistenten, Funktionsoberärzten, Funktionsoberärztinnen, dass wir eben schon auch gucken, dass man am Anfang doch eine ganz breite und ganz solide Basis haben muss. Dann sehen Sie, es macht ja keinen Sinn, wenn ich im Dienst bin und ich bin der Superspezialist für irgendeine Klappe und ich habe jetzt ein Problem an anderen Klappen oder der Patient braucht noch einen Bypass. Ja, was mache ich dann? Dann hole ich jetzt die anderen 2 Spezialisten, die dann das ist ja nicht, wie soll man das abbilden? Mhm. Also allein schon rufdiensttechnisch soll dann jeder Rufdienst, also dann muss ja jeder verfügbar sein zu jeder Zeit. Das ist ja nicht realistisch.
Jeden müsste es dreimal geben.
Ne? Dann müsste es jeden dreimal geben. Also das kann nicht das Ausbildungsziel sein. Dass man irgendwann, wenn man, aber da muss man schon wirklich viele, viele Operationen gemacht haben und wirklich die Grundlagen sicher zu jeder Zeit beherrschen, dass man dann sagt, aber das ist so mein Feld, das mache ich jetzt einfach, weil ich habe aber das andere schon 25 Jahre gemacht, ich beherrsche das alles, aber das ist eben, was mir am Herzen liegt, ja, wunderbar, aber man sollte nicht damit anfangen, mit einer super Spezialisierung schon ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist weder für die Abteilung gut, noch für einen selber gut. Das ist nicht zielführend, das möchte ich auch in meiner Abteilung so nicht haben eigentlich.
Jetzt kann man ja sagen, ich kann mich erinnern, Herr Professor Hanrath, der ehemalige Kardiologe, Vorgänger von Herrn Professor Marx, war eine Zeit lang mal in der Stiftung und sagte vor einigen Jahren, dass er total begeistert wäre über den rasanten Wandel in der Kardiologie. Und erstens bin ich leid, zweitens habe ich den ja gar nicht mitgekriegt und habe gesagt, ist der doch so schnell? Er hat gesagt, ja doch, es hat sich extrem schnell ziemlich viel ergeben. Jetzt könnte man ja überlegen, passiert das in der Herzchirurgie auch? Von welcher Seite aus kommt der Wandel? Kommt er durch die Digitalisierung, durch die Technisierung, durch die Maschinisierung, also oder Automatisierung? Was ist da zu erwarten?
Also es ist so, dass wir tatsächlich unsere Technik natürlich auch angepasst haben. Der Wandel ist vielleicht nicht ganz so rasant wie in der Kardiologie, weil da der technische Fortschritt, gerade wie gesagt, was die Interventionen angeht, schon wirklich enorm ist, muss man sagen. Also zum Positiven für die Patienten. Bei uns ist es nicht ganz so rasant, aber er ist auf jeden Fall da. Das beginnt erstmal mit den OP-Techniken. Wir können, also während wir, wie gesagt, als ich zur Herzchirurgie gekommen bin, mussten wir fast alle Eingriffe, die es so gab am Herzen, mussten wir am offenen, also hier über eine mediane Sternotomie, das heißt also durch Eröffnung des Brustkorbs machen, also richtig aufmachen. Weil sonst ist man nicht dran gekommen. Wir haben jetzt mittlerweile ganz, ganz viele dieser Operationen, sind wir in der Lage, momentan minimalinvasiv durchzuführen, also ohne, dass wir den Brustkorb komplett eröffnen müssen, was natürlich schon auch für die Patienten wesentlich angenehmer ist und auch die Rekonvaleszenzzeit doch deutlich verringert, muss man sagen. Über zum Beispiel eine Thorakotomie, also von der Seite zum Beispiel, was immer mehr, gerade wenn man sich die Mitralklappenchirurgie anguckt, zum Teil endoskopisch mittlerweile fast schon, muss man sagen. Die Schnitte sind sehr klein. Also das hat sich alles mittlerweile, das wird sich auch weiterhin dahin bewegen, dass wir immer mehr tatsächlich entweder, gerade was die Klappen angeht, endoskopisch machen können. Also wie man das vielleicht schon von einer Gallenblasenoperation eigentlich kennt und erwartet, dass das endoskopisch geht. Da bewegen wir uns sicher hin. Das wird noch so ein bisschen dauern. Aber das ist sozusagen das eine. Auf der anderen Seite technisch, wir sind natürlich in der Herzchirurgie ein sehr technisches Fach. Ich glaube schon, dass wir in den nächsten, ich schätze mal irgendwo so 5 Jahren nochmal einen Quantensprung erleben, was die Herzunterstützungssysteme angeht. Also die Patienten, die vielleicht für eine Transplantation nicht mehr in Frage kommen, die aber trotzdem, sage ich mal, sonst fit sind und die übrigen Organfunktionen sind in Ordnung, dass wir da doch wesentlich bessere permanente Unterstützungssysteme sehen werden. Stichwort, sage ich jetzt, kabellose Devices, wo auch das Laden, also das Aufladen der Akkus, die vielleicht voll implantierbar sind, dann kabellos erfolgt. Das werden wir sicher erleben, denn es ist natürlich klar, das ist ein bisschen schade, aber so ist das nun mal, die Anzahl der Spenderorgane ist eben begrenzt. Die Patienten auf der anderen Seite werden immer älter und da tut sich noch eine Schere auf und ich glaube schon, dass wir da technisch sicher in den nächsten Jahren deutliche Fortschritte machen werden, was die Systeme anbelangt.
Wenn ich jetzt Aspirantin oder Aspirant bin und interessiere mich für dieses Fachgebiet, worauf achten Sie denn bei jemandem, der Interesse hat? Brauche ich ein besonders gutes räumliches Vorstellungsvermögen, gute Augen oder muss ich...
Ja, gute Augen, also man sollte schon eine normale Sehkraft haben, sonst wird es schwierig.
Schließt mich schon mal aus.
Ich habe ja auch, aber man kann das ja alles korrigieren und wir arbeiten ja sowieso meistens mit Lupen und Lupenbrillen, also Vergrößerungen. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Entscheidende. Ich glaube, was wichtig ist, ist erstmal, dass man eine gesunde Portion Neugier mitbringt. Mhm. Das ist erstmal wichtig, dass man Interesse zeigt, dass man sich engagiert. Und ich finde ganz offen, dass man für seinen Weg auch offen ist. Mhm. Das ist schon mal, also für mich ist das schon mal das Wichtigste, wenn junge Leute zu uns kommen, die Interesse haben, die motiviert sind, die was lernen wollen. Und ob man dann, sage ich mal, nach 2 Jahren oder 3 oder 4 Jahren sagt, nee, pass auf, das Herzchirurgie, das kann ich mir nicht mein Leben lang vorstellen, ist das auch in Ordnung. Aber man hat, und die Möglichkeit haben wir auch, man wird bei uns ganz, ganz viel lernen. Gerade was kardiovaskulär angeht, aber wir sind eben gerade kardiovaskulär, was Physiologie angeht, das heißt also Herz-Kreislauf-System. Aber bei uns hängt natürlich auch die ganzen anderen Organe dann, Lunge, Herz-Kreislauf, Nierenfunktion. Wir sehen natürlich auch die ganzen, in Anführungsstrichen, internistischen Patienten mit all ihren Erkrankungen, ob das Zuckererkrankungen sind, das Schilddrüse ist. Also man kriegt bei uns eigentlich schon ein ganz breites Feld innerhalb der Chirurgie, was wir nicht einfach so abtun können, weil das uns immer irgendwie beeinflusst. Also ich sage schon, man muss auch so ein bisschen oder nicht ein bisschen, man muss auch schon auch Interesse an Kardiologie oder halt innere Medizin mitbringen, sonst ist man bei uns auch falsch oder nicht gut aufgehoben. Und genauso das Gleiche gilt eben, bei uns sind Patienten natürlich alle auf einer Intensivstation nach der Operation und auch da gilt es, auch da muss man zumindest Grundlagen kennen, und da bereit sein, sich auch einzuarbeiten. Das ist nicht trivial, es ist immer komplexer, Intensivmedizin wird immer komplexer. Wir bieten, und wird auch gefordert, dass man da in den Bereich hineinrotiert. Ich habe das in meiner Ausbildung sehr lange gemacht, weil das einem extrem hilft später in der Patientenbeurteilung, aber auch in der OP selber. Ja, das ist ganz entscheidend und deswegen junge Kollegen, Kolleginnen, die das machen wollen, man muss Interesse haben, und wenn man dann wirklich Herzchirurgie machen will, dann braucht man tatsächlich, das sage ich aber auch allen, einen langen Atem. Das ist so.
Wie hoch ist der Akutanteil im Fach? Also machen Sie die geplante Dinge? Oder?
Ja, also es ist tatsächlich, es ist relativ stabil, das kann man auch bei uns in Prozentzahlen gut ausdrücken, 20% aller unserer Eingriffe sind Notfalleingriffe.
Okay, hätte ich fast höher geschätzt.
Aber es sind so, hält sich so stabil. Manchmal mehr, manchmal ist es aber so 25%, aber maximal. Das ist bei uns Notfallaufkommen, und Notfall heißt bei uns tatsächlich wirklich, dann muss es auch direkt irgendwas passieren, meistens OP. Aber das ist unser Aufkommen. Das heißt, man sieht schon, ganz, ganz viel ist geplant, elektiv in Anführungsstrichen, vielleicht mit einer unterschiedlichen Dringlichkeit natürlich versehen, aber jetzt unbedingt nicht Notfall. Und Notfall ist wirklich alles, das muss unmittelbar jetzt sofort operiert werden.
Robotik, spielt das auch eine Rolle? Oder?
Ja, da sind wir gerade dabei. Es gibt tatsächlich, wir haben es leider noch nicht, wir sind aber da in der Beantragung, glaube ich, hier am Haus. Wir haben noch kein System, was für die Herzchirurgie tatsächlich voll zugelassen ist. Ich denke, das wird sich dem ändern. Es gibt Kliniken, die setzen den Roboter schon ein, Robotics, Da Vinci, bei zum Beispiel einer minimalinvasiven Bypasschirurgie, wo eben nur ein Bypass gesetzt wird, wo man nicht den Brustkorb komplett eröffnen würde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt Kliniken in den USA, die setzen Robotics schon lange ein, gerade im Bereich Klappenreparatur, gerade bei der Mitralklappe. Wenn man dann mit den Kollegen aber spricht, stellt man schon fest, dass es ein sehr selektives Patientenklientel, das man damit behandeln kann. Und die OPs dauern schon sehr lange. Also das ist schon so, dass man damit einen ganzen Tag beschäftigt ist. Ob das dann im Endeffekt wirklich so einen großen Benefit für den Patienten bringt, das weiß ich noch nicht so genau. Nichtsdestoweniger trotz wollen wir, weil ich da schon den Vorteil sehe, gerade diesen Roboter, dieses Da Vinci-System, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen, bei minimalinvasiver Bypass-Chirurgie einsetzen, auch wenn man vielleicht über den kleinen Zugang von der Seite mehr als ein Bypass legen will. Das fände ich spannend.
Interessant. Zum Ende hin noch eine Frage. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie es so ist, wenn man ein paar tausend Menschen am Herzen operiert hat. Irgendwas macht das ja sicherlich mit einem im Laufe des Lebens und vielleicht kann man sich das vorher auch gar nicht so einschätzen, wie man dann irgendwann später wird. Wenn Sie sich rückblickend was sagen dürfen, als jungen Menschen, was hätten Sie sich zugerufen, was würden Sie sich sagen und wie bewerten Sie diese Entwicklung für sich?
Dann auch das ist schwer. Also letztendlich muss ich sagen, wenn Sie mich am Anfang meiner Karriere gefragt hätten, ob ich mir vorstellen hätte können, irgendwann Klinikdirektor an der Uni zu werden, hätte ich immer gesagt, ach nee, niemals.
Jetzt sitzen Sie hier.
Also insofern, wie soll man sagen, ich bin tatsächlich im Nachhinein wirklich froh über den Weg, den ich gehen durfte. Auch wenn ich manchmal in der Situation, in der ich manchmal war, nicht ganz glücklich war. Ich ist mein Beispiel ganz klar, wie gesagt, ich musste dann, hatte ich ja ausgeführt am Anfang, in dieses kleinere Haus rotieren und dann dachte ich schon, ach, meine Karriere ist jetzt beendet. Man hat mich also abgeschoben in dieses kleinere Haus, man glaubt also nicht, dass ich, so habe ich damals als junger Mensch natürlich gedacht. Letztendlich, und das ist für mich so die Quintessenz, es verbirgt sich bei allem eben auch eine Chance. Und meine Chance war eben retrospektiv, dass ich einfach da meine grundlegenden chirurgischen Fähigkeiten mitgenommen habe. Das ist unschätzbar viel wert. Das habe ich damals, war mir das gar nicht so bewusst. Mir war es auch gar nicht bewusst, jetzt im Nachhinein so auch die Kollegen klingen, das war gar nicht als Abschieben gedacht. Das war einfach, weil man es einem auch zugetraut hat, dass man eben auch die chirurgische Notaufnahme besetzen kann. Und ich sage jetzt mal, nicht nur auf dem Gebiet Herz, sondern eben auch in der Gemeinde in der Gefäßchirurgie bestehen kann. Also im Nachhinein ist manchmal vielleicht, manchmal, was man vielleicht in der Situation so bewährt als negativ, vielleicht gar nicht so negativ manchmal. Und ansonsten, ich glaube, ganz wichtig ist, tatsächlich hat mir auch ein alter Oberarzt von uns immer gesagt, man muss eben schon eine gewisse Ausdauer mitbringen, wenn man Herzchirurgie machen will. Man darf sich nicht von vermeintlich kleineren Rückschlägen verunsichern lassen, weil sonst wird man kein Herzchirurg.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Herr Bossa-Musa, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.